Ja, liebe Gemeinde, es gibt für die Sonntage des Kirchenjahres immer bestimmte Texte, die vorgesehen sind. Und für diesen Sonntag ist der 4. Mose 21, Vers 4 bis 9 vorgesehen. Wer das jetzt nicht ganz akut im Kopf hat, was da steht, es geht um die eherne Schlange in der Wüste. Das ist ein Text, der vielen von uns sehr, sehr vertraut ist. Schon so von Kindergottesdiensttagen an ist uns das sehr vertraut. Und als ich das gesehen habe, war so meine erste Reaktion, ach nö. Aber bei näherem Hinsehen ergab sich eine ganz interessante Perspektive und Parallele. Denn das Volk Israel war auf seiner Wanderung. Und diese Wanderung, wie wir wissen, war 40 Jahre lang. Jesus Christus war auch 40 Tage in der Wüste. Es sind genau 40 Tage auf dem Weg zwischen Weihnachten und Ostern und wir hier in Frankenthal als Gemeinde sind 40 Jahre auf dem Weg. Also dachte ich, der Text passt. Und außerdem, wenn man das Textverständnis etwas intensiviert, dann kann man auf dieser paulinischen Skala zwischen Kinderbrei und fester Nahrung den Text heute in die Kategorie Schwarzbrot des Lebens einordnen. Also von daher ein spannender Text. Der Text steht, wie gesagt, im 4. Mose 21, Verse 4 bis 9 und ich werde ihn lesen. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Ja, das ist der Bibeltext heute. Wir befinden uns, wie gesagt, auf dieser 40-jährigen Wanderung. Und was hatte das Volk Israel alles schon erlebt? Wenn wir so auf dem Weg zwischen dem 2. Mose 16 und 4. Mose 20 unterwegs sind, dann lernen wir, das Volk Israel hatte Hunger und bekam Manna aus dem Himmel. Das Volk Israel hatte Durst und bekam Wasser. Das Volk Israel war immer wieder auch verdrossen und murrte gegen Gott und die Rotte Korach beispielsweise wurde deswegen von der Erde verschluckt. Und jetzt sind wir wieder in einer neuen Begebenheit auf dieser 40-jährigen Wanderung durch die Wüste. Wir können den Bibeltext heute in zwei Teile teilen. Das Problem und die Lösung. Was ist denn das Problem? Das Problem ist, und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Und dann die Reaktion Gottes, es kommen Schlangen, feurige Schlangen und sie beißen das Volk und viele starben. Wenn wir so auf einer Verständnisebene eines Dreijährigen da drauf gucken, dann würden wir denken, oha, wenn ich am Essen rummeckere, Todesstrafe. Das ist vielleicht nicht gemeint mit unserem Bibeltext. Vielleicht würden wir als Eltern oder als Großeltern sofort einschreiten und sagen, nein, 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 das ist nicht gemeint. Das ist wirklich nicht gemeint. Sondern du musst dir einfach vorstellen, liebes Kind, es ging ja nicht um irgendein Essen. Das war Manna, was Gott in der Wüste geschenkt hat. Was für eine brutale Undankbarkeit des Volkes Israel, dass sie jetzt dieses Essen anmeckern. Also, so ist ja doch zu verstehen. Da sind wir schon ein Stück weiter. Das heißt, das eigentliche Problem ist doch die Undankbarkeit. Aber jetzt nochmal, Todesstrafe bei Undankbarkeit? Also so kennen wir unseren Gott weder aus dem Alten noch aus dem Neuen Testament. Der heutige Sonntag heißt Sonntag Reminiscere. Das kommt aus dem Lateinischen von Reminiscere und das heißt Gedenke. Gedenke deines Erbarmens, Herr. Psalm 25, Vers 6. Gedenke deines Erbarmens. Wir haben einen barmherzigen Gott, schon im Alten Testament. Und wie viel mehr im Neuen Testament. Todesstrafe für Undankbarkeit, so ist uns Gott in Jesus Christus ganz bestimmt nicht begegnet. Also nein, auch auf der Verständnisebene kommen wir nicht hin. Das passt nicht. Gehen wir noch mal ein Stück weiter. Warum fangen die Leute eigentlich an zu murren? Und was passiert dann? Sie murren, weil sie Gottes Weg nicht vertrauen. Und was dann passiert, da steht im Text, Gott sandte oder schickte feurige Schlangen. Ich fand es spannend, auf den Urtext zurückzugehen, auf den hebräischen Urtext. Denn im hebräischen Urtext steht es anders. Da steht nicht, Gott schickte Schlangen, sondern da ließ der Herr die feurigen Schlangen auf die Menschen los. Das ist ein ganz anderes Bild. Da steht nicht Gott und sagt, Schlangen, Marsch, beißen. Ja, das ist nicht der General, der die Schlangen gegen das Volk Israel schickt. Sondern das Bild, was hier gemalt wird, im hebräischen Urtext ist, die Schlangen waren immer schon da. Gott hat die ganze Zeit seine schützende Hand über das Volk Israel gehalten, dass es nicht gebissen wird. Und wenn das Volk Israel sagt, hey, deinen Schutz brauchen wir nicht, wir vertrauen dir nicht mehr, Herr, dann gibt der Herr dem Volk Israel die Freiheit, aus seinem Schutz auszubrechen und dann beißen die Schlangen. Ist das nicht eine spannende Parallele? Eine spannende Parallele wozu? Zum Sündenfall. Denn im Paradies war es doch ganz genauso. Im Paradies waren die Menschen geborgen in der Liebe Gottes. Und dann kam diese zischelnde Schlange, der Satan in der Gestalt der Schlange. Der sagte, sollte Gott etwa gesagt haben? Möchte er euch vielleicht was vorenthalten? Der meint das bestimmt nicht gut mit euch. Geht euren eigenen Weg und ihr werdet wie Gott sein. So ein zischelndes Schlangenwesen auf dem Weg, was die Menschen verführt, sich aus diesem Schutzraum Gottes hinaus zu bewegen. Und das ist wohlgemerkt im Paradies passiert, nicht in der Wüste. Und in der Wüste passiert es genau noch einmal, zum zweiten Mal. Es kommt also offensichtlich überhaupt nicht darauf an, ob wir in der Wüste sind oder im Paradies, umgeben von den schönsten Früchten, die wir uns nur vorstellen können. Es kommt nicht darauf an, wo wir sind. Und jeder einzelne von uns erlebt sich möglicherweise heute eher in einer Wüstenwanderung oder er fühlt sich ziemlich dicht am Paradies. Und es ist völlig egal, es kommt darauf nicht an. Sondern worauf kommt es an? Der Satan nutzt eine eklatante menschliche Schwäche, eine Schwäche unserer Natur. Welche Schwächen unserer Natur sind das? Das ist ja eine Schwäche unserer Natur, die dahinter steht. Und diese Schwäche der Natur, unserer Natur ist schlicht und ergreifend, dass wir ganz schnell unzufrieden werden. Ganz schnell unzufrieden. Oh, das Manna, toll. Tag 2. Ah, heute gibt es wieder Manna. Tag 3. Kann ich mal was anderes machen als Manna? Das ist unsere Natur. Und die zweite Schwäche unserer Natur ist, wir reden über Unzufriedenheit viel mehr als über Zufriedenheit. Da steckt auch eine menschliche Logik dahinter. Die menschliche Logik ist ganz einfach. Stellt euch vor, ihr redet über das Essen in der Kantine. So, ich finde das toll und ich sage, tolles Essen. Mein Kollege nebendran sagt, boah, den Fraß kann man hier nicht essen. Wie wirke ich denn jetzt? Jetzt wirke ich doch wie total naiv oder primitiv, weil mein Kollege scheint offensichtlich Besseres gewohnt zu sein, dass er das, was ich gut finde, als Fraß bezeichnet. Wenn ich etwas gut finde, wenn ich mich positiv über etwas äußere, dann mache ich mich angreifbar. Ich finde das gut und der andere kann jetzt richtig reingrätschen und mich verletzen. Und deswegen gibt es so eine Tendenz, dass wir eher über die Unzufriedenheit reden, als über die Zufriedenheit. Das Gras ist immer auf der anderen Seite des Zauns grüner als auf unserer Seite. Und damit sind wir eigentlich auch schon auf der nächsten Ebene unseres Verständnisses. Was heißt denn dieser Text für uns heute? Was heißt dieser Text für uns heute? Was ist das Problem, mit dem wir uns herumplagen heute? Gott schickt keinen Löwen. Löwen brüllen. Löwen sind groß. Gott schickt Schlangen. Giftschlangen. Giftschlangen sind klein, unscheinbar. Man sieht sie nicht, man hört sie nicht, bis zu dem Punkt, wo es zu spät ist. Was sind diese Giftschlangen? Was sind diese Giftschlangen, die damals das Volk Israel vergiftet haben? Die Giftschlangen, die damals das Volk Israel vergiftet haben, das war dieses Zischeln und Tuscheln, dieses Drumrumreden, dieses Kritisieren, dieses unzufriedene Sein und Anzweifeln, vielleicht erstmal heimlich. Weil wir wissen ja irgendwie, so ganz richtig ist das nicht, aber so im Inneren fühlen wir uns unzufrieden und wir reden über unsere Unzufriedenheit. Und das steckt an. Das steckt an, bis die Schlange beißt. Und das ist etwas, was wir heute auch immer wieder erleben. Immer wieder erleben, dass diese Schwäche unserer Natur ausgenutzt wird vom Satan als Einfallstor, mit dem er uns als Gemeinschaft, genau wie die Gemeinschaft Israel, unterwandert, unzufrieden macht. Und diese Unzufriedenheit, dieses Genörgel, dieses Schwierige, dass er das in den Vordergrund stellt. Und während wir so vor uns hin laufen, Tag für Tag, immer tiefer in die Unzufriedenheit reinlaufen, verlieren wir das Wesentliche aus dem Blick. Es ist plötzlich das Nebensächliche, was uns total beschäftigt. Das Volk Israel war ja nicht aufgebrochen, um gut zu essen, sondern das Volk Israel war aufgebrochen, auf das Geheiß Gottes ins gelobte Land zu kommen. Das war die Hauptsache. Und diese Hauptsache war an dem Punkt in der Wüste verloren gegangen. Und es ist schlicht und ergreifend bei uns genau die gleiche Gefahr, dass wir vor lauter Nebensächlichkeiten, vor lauter Gezischel, Getuschel und Unzufriedenheit die Hauptsache aus dem Blick verlieren. Von daher ein Text, der für uns heute hochaktuell ist, weil die Schlangen sind immer noch auf dem Weg. Die Schlangen sind immer noch auf dem Weg. Das ist das Problem. Das ist das Problem unseres Textes. Und das Schöne ist, es gibt einen zweiten Teil, es gibt die Lösung. Die Lösung klingt kinderleicht. Die Lösung klingt ja kinderleicht. Gott sprach zu Mose, mache eine eherne Schlange, stecke sie auf einen Stab und richte sie auf und jeder, der auf diese Schlange blickt und gebissen worden ist, der wird geheilt. Also, wenn wir uns wieder mal auf der Verständnisebene des Dreijährigen bewegen, ist das so eine Art antikes Lilifee-Pflaster. Ja, wenn ich hinfalle und das Knie blutet, dann kommt das Lilifee-Pflaster drauf und dann geht es mir schon wieder gut. So eine Art Lilifee-Pflaster. Aber ja, wir sind ja keine Dreijahre mehr alt. Ne? Also wir wissen ja selber, dass das so nicht funktioniert, sagt unser Kopf. Und komisch, wenn ich mich so umgucke, dann gibt es doch unglaublich viele interessante Gegenstände, die man sich so an verschiedenen Stellen platziert und die auf einen aufpassen müssen. Das hat schon im Spätmittelalter angefangen. Da gab es einen sogenannten Pesttaler. Dieser Pesttaler aus dem 16. Jahrhundert, verbürgten Silbertaler, zeigt die Schlange am Stab und sollte als Amulett helfen, Menschen, die von dieser Krankheit bedroht sind, zu retten. Sie können sagen, ja gut, im Mittelalter war ich vielleicht auch nicht so viel weiter als der Dreijährige heute. Insofern kann man sagen, vielleicht ist das auch nicht so relevant. Aber auch heute sehen wir doch jede Menge Engel in Autos, die auf uns aufpassen sollen. Der Kopf sagt, nein, nein, das ist schon nicht so. Aber der Bauch vielleicht doch. Und ich finde es auch total spannend. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Der lebendige Gott sagt, mache dir bitte ein Bild. Ein Bild von einer Schlange und diese Schlange soll aufgerichtet werden und ihr sollt dieses Bild angucken. Das Bild übrigens einer Gottheit anderer Völker. Denn die Schlange war ein Bild von Götterkulten anderer Völker. Wer jetzt an die Schlange an der Apotheke denkt übrigens, am Stab, der ist ungefähr 1200 Jahre daneben. Weil die kommt erst mit den alten Griechen und die waren erst 1200 Jahre später. Also der Äskulap-Kult ist es nicht. Aber sehr wohl kannte man Gottheiten, die Schlangen waren. Zum Beispiel die altägyptische Gottheit Aphosis. Diese altägyptische Gottheit war eine Gottheit, die hat Auflösung, Finsternis und Chaos verkörpert. Wusste ich auch nicht vorher. Spannend. Auflösung, Finsternis und Chaos. Was ist denn der Gegenspieler Gottes? Gott, der dieser Schöpfergott, der die Ordnung gebracht hat, der Gegenspieler ist der Verwirrer, der Chaosstifter. Und Gott sagt, mach eine Schlange und richte sie auf. Total spannend. Es gibt auch andere Völker, die Schlangensymbole hatten, zum Beispiel die Midianiter. Aber man hat Ausgrabungen gefunden, wo dann Schlangen, kupferne, bronzene Schlangen gefunden worden sind. Interessante Parallele, der Schwiegervater von Mose, Jethro, war Midianiter. Also interessant, Gott, unser Gott, der lebendige Gott sagt, mache ein Bild einer Schlange. Derselbe Gott, der gesagt hat, ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Derselbe Gott, der mit aller Härte und aller Entschiedenheit eingeschritten ist, als die Israeliten das goldene Kalb gemacht haben. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem goldenen Kalb und der ehernen Schlange? Der Unterschied ist, die Israeliten haben vom goldenen Kalb Führung, Rettung erwartet. Und das ist genau nicht der Fall. Das ist genau nicht die Bedeutung der ehernen Schlange. Man könnte das verwechseln, man könnte da ins Grübeln kommen. Aber ganz klar, die eherne Schlange ist kein Bild, was heilt. Das Bild heilt nicht, sondern Gott heilt. Das ist auch ganz interessant. Dieses Bild der ehernen Schlange ist 800 Jahre lang aufbewahrt worden bei den Israeliten und stand im Tempel in Jerusalem. Das Bild war noch da, nur der Sinn, dass Gott rettet, dieser Sinn ist verloren gegangen. Dann war das Bild nicht besser als ein Götzenbild. Und König Hiskia, wir lesen das im 2. Könige, König Hiskia hat dieses Bild der ehernen Schlange zerschlagen, genau wie er alle anderen Götterbilder zerschlagen hat. Das Bild ohne den Sinn ist ein Abgott. Das ist nicht gemeint. Es geht nicht darum, dass wir diese Schlange angucken sollen und die Rettung von der Schlange kam. Von daher, ich denke, wir müssen da noch eine Ebene tiefer einsteigen. Wir müssen noch eine Ebene tiefer einsteigen, um zu verstehen, warum gibt Gott diesen Befehl, eine Schlange auf einem Stab aufzurichten? Warum Schlange? Punkt 1. Mose müssen bei diesem Befehl Gottes die Ohren geklingelt haben. Mose müssen die Ohren geklingelt haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch vor Augen haltend oder vor Augen habt, die Zeit, als Mose berufen wurde. Wir lesen das in 2. Mose, also Mose 2, Vers 4. Mose erwiderte auf die Anfrage Gottes, zum Volk Israel zu gehen: Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Der Herr sprach zu ihm: Was hast du in deiner Hand? Er sprach: Einen Stab. Der Herr sprach: Wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde. Da ward er, der Stab, zur Schlange, und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu ihm: Strecke deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie. Sie war zum Stab in seiner Hand. Und der Herr sprach: Darum werden sie glauben, dass dir erschienen ist der Herr, der Gott Vater, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Der Stab wird zur Schlange und die Schlange wird zum Stab. Und das ist das Zeichen für die Vollmacht Gottes. Das Zeichen für die Vollmacht Gottes, was Mose mitnehmen soll zum Volk Israel und was dem Volk Israel den Beweis liefern soll: Siehe, der wahre lebendige Gott steht hier und der wahre lebendige Gott sendet dich. Stab und Schlange als Zeichen der Vollmacht Gottes. Was macht denn jetzt so ein Israelit, wenn er dieses Bild sieht? Er sieht die Schlange. Er sieht nicht das Schwert, mit dem er dem Schlange den Kopf abschlagen könnte. Er sieht die Schlange. Er sieht die Ursache seines Todes. Er guckt, er sieht bewusst die Ursache seines Todes. Er macht sich bewusst: Ich bin es, der diesen Tod verdient hat. Ich bin es, der weggelaufen ist. Ich bin es, der dir nicht vertraut hat. Ich bin es, der meinte, ich bin besser, ich weiß besser, was der Weg ist, als du es weißt. Ich bin verantwortlich dafür, wie es mir geht. Ich bin verantwortlich dafür, was hier passiert. Ich bin für meinen Tod verantwortlich und das sehe ich in der Schlange. Deswegen Schlange als Symbol. Warum Stab? Stab deswegen, weil ich schlicht und ergreifend beim Stab nicht mehr nach unten gucke, nicht mehr auf die Schlange starre, nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sitze, nicht in meinen Ängsten gelähmt bin, sondern ich habe einen Blickwechsel. Ich gucke nach oben. Ich sehe die Schlange und rund um die Schlange ist alles Himmel. Rund um die Schlange ist Himmel. Ich sehe, Gott ist so viel größer. Gott ist so viel größer als die Schlange. Gott rettet. Und wenn ich nach oben gucke, wenn ich Gott wieder ansehe, wenn ich Gott wieder vertraue, dann werde ich gerettet. Das ist der springende Punkt. Deswegen Schlange auf dem Stab. Wir gucken nach oben und sehen auf diese Schlange. Wir sehen unseren Tod und wir sehen unsere Rettung. Unseren himmlischen Vater, der uns nach wie vor unter seinem Schutz leiten möchte bis in die Ewigkeit. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, den letzten Schritt. Der letzte Schritt ist natürlich, und einige haben schon darauf gewartet, wann kommt denn jetzt endlich der Sprung ins Neue Testament? Wann kommt denn jetzt endlich der Sprung ins Neue Testament? Im Neuen Testament hören wir Jesus Christus sagen, in Johannes 3, Vers 13 fortfolgende: Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Hier sehen wir, wie Christus dieses Erlebnis des Volkes Israel im Alten Testament aufgreift und seine eigene Rettungstat damit auch in Verbindung bringt. In Christus erfüllt sich, was Gott dem Satan im Paradies schon prophezeit. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Christus, und das wissen wir heute als Christen, wir auf das Erleben von Christi Tod wissen, wir wissen, dass der Satan ihn mit seinem giftigen Stachel in die Ferse gestochen hat. Es war dieses gleiche, giftige Gebräu, dieses zischelnde Unzufriedenheit, Misstrauen. Wer ist der überhaupt, dieser Jesus? Angst darum, dass die Besitzstände verloren gehen könnten. Dieses Zischeln unter den Schriftgelehrten und Pharisäern, den Hohepriestern, die alle so heimlich bei Nacht sich treffen und zischeln, darüber nachsinnen, wie könnten wir dann mit diesem Jesus umgehen? Und dieses zischelnde Gebräu aus Egoismus, Angst und gekränkter Eitelkeit, das führt am Ende zu diesem Schlachtruf: Kreuzige ihn. Zu offenem Hass. Was ist das, was Christus an das Kreuz bringt? Aber im Kreuzestod zertritt Christus der Schlange den Kopf. Er bleibt der Sieger und sie hat ihren giftigen Stachel verloren. Und das ist unsere zentrale Hoffnung. Das ist unsere zentrale Hoffnung, dass wir nicht auf die Schlange sehen, sondern dass wir das Kreuz vor Augen nehmen dürfen. Dass wir in dem Christus, der erhöht ist, das erleben dürfen, was dem Volk Israel in der Wüste widerfahren ist. Ich fasse zusammen. Schwarzbrot des Lebens. Schwarzbrot des Lebens, ein sehr, sehr, sehr reicher Text, wenn wir ihn Schicht für Schicht aufblättern und etwas tiefer einsteigen. Was können wir für heute mitnehmen? Für heute, für uns hier als Christen auf dem Weg, den wir gemeinsam gehen, schon seit 40 Jahren und der weitergeht. Der erste Punkt ist sicherlich, was wir festhalten dürfen: passt auf die zischelnden Schlangen. Das ist nicht harmlos. Das sieht so harmlos aus. Das fühlt sich auch vielleicht harmlos an. Das ist eben einfach so. Aber das ist es nicht. Dieses Nörgeln, dieses Unzufriedene, diese üble Nachrede, alles das, was sich da so als Gebräu irgendwie in den Gesprächen entwickelt, sollten wir ganz, ganz, ganz extrem darauf aufpassen, dass es nicht passiert, weil es entwickelt sich in eine falsche Richtung und führt am Ende dazu, dass wir das Nebensächliche in den Blick nehmen und das Hauptsächliche verlieren. Das Zweite, was wir daraus mitnehmen dürfen, ist, dann, wenn wir die Symptome spüren, dass wir gebissen worden sind, sollten wir aufmerksam werden und es gibt Rettung. Was sind die Symptome, dass wir gebissen worden sind? Paulus zählt sie auf im Galaterbrief. Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid. Das sind die Symptome, dass wir als Gemeinde, als Gemeinschaft bedroht sind, dass wir gebissen werden. Wenn wir sowas erleben, dann sollten wir momentan innehalten und den Blick nochmal vom Nebensächlichen auf das Hauptsächliche lenken. Eine Blickrichtungswechsel. Wir sollten wieder uns klar machen, bei allen Unzulänglichkeiten, es geht um das Wesentliche. Und das Wesentliche ist, wir sind gemeinsam an der Hand unseres Herrn auf dem Weg in das gelobte Land. Und wenn wir uns das jetzt vornehmen und nach ein paar Stunden oder ein paar Tagen oder ein paar Wochen passiert es uns wieder und wir denken, ach, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, da war ich jetzt total auf der falschen Ecke unterwegs. Da müssen wir nicht verzweifeln, sondern wir dürfen immer und immer wieder auf Jesus Christus blicken. Er ist Sieger über den Teufel. Er hat der zischelnden Schlange den Kopf zertreten. Darauf leben wir zu, in der Hoffnung auf das Ostern, auf den Tag der Auferstehung. Und auf diesem Weg sind wir heute, diese Woche, und auf diesem Weg sind wir in die Ewigkeit. Da bewahre uns Gott. Amen.